Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Axel Ramloh.
Schön, dass Sie bei uns sind. Diesen Satz hier, den kennen Sie vielleicht. So sind sie, die Männer. Das haben Sie vielleicht auch schon mal gesagt. Sie haben es vielleicht ironisch gemeint, vielleicht aber auch sarkastisch. Zum Beispiel, wenn ein Mann in vielen langen Worten die Welt erklärt. Es gibt da viele Geschichten sicherlich. Es gibt aber auch Fakten. Egal ob bei Gewalt oder bei Sucht oder bei Unfällen. Immer wenn es um traurige Statistiken geht, da liegen Männer mit weitem Abstand vor Frauen. Wir wollen also wissen, haben die Männer ein grundsätzliches Problem im Leben klarzukommen? Und wenn ja, muss das so bleiben? Und wenn nicht, ist das vielleicht völlig überzogene Kritik? Und das diskutieren wir mit der Philosophin Svenja Flasspöhler, mit der Soziologin Sarah Speck und mit dem Wirtschaftswissenschaftler Boris von Hesen. Und wenn ich sage wir sind nicht allein. Die Volkswagen Stiftung, die hat uns und unser Publikum eingeladen nach Hannover ins Schloss Herrenhausen. Auch Ihnen schönen guten Abend. Ich möchte unsere Runde gerne mit ein paar ersten Eindrücken beginnen und ich würde Sie bitten, gerne folgenden Satz zu vervollständigen. Männer 2024 sind, Herr von Hesen.
Ich würde sagen, manchmal ehrgeizig auf der Suche, manchmal orientierungslos und manchmal leider in alten Rollen festgefahren.
Orientierungslos ist notiert und in alten Rollen festgefahren. Frau Speck.
Sind prinzipiell mit anderen Möglichkeiten ausgestattet.
Das prinzipiell ist auch notiert. Frau Flasspöhler.
Verschieden.
Auch eine schöne, prägnante, kurze Antwort. Wir haben also einiges von orientierungslos, verschieden, prinzipiell mit Möglichkeiten. Herr von Hesen, Sie haben sich Männer genauer angeschaut und zwar über Statistiken. Und die Statistiken geben insgesamt kein gutes Bild ab, muss man sagen. Ihr Buch dazu heißt, was Männer kosten. Was sind diese Statistiken im Detail?
Also ich habe mir solche Daten angeguckt aus amtlichen und öffentlichen Quellen, die unsere Gesellschaft belasten. Sie haben es schon angedeutet, der Bereich Sucht, der Bereich Straßenverkehr, der Bereich Ernährung, Diebstähle, Wirtschaftskriminalität, ganz unterschiedliche Bereiche, überall dort, wo Daten da waren. Und dann habe ich geschaut, welche Kosten, wenn sofern Kosten da waren, auch wieder aus öffentlichen Quellen, welche Kosten verursachen Frauen, welche Kosten verursachen Männer und habe die voneinander abgesetzt und den Differenzbetrag dann zusammengerechnet. Das ist die Quelle. Also ich habe mir nichts einfach so aus den Fingernägeln gezogen, sondern ich habe direkt die Daten verwendet, die da waren und habe die aufgerechnet. Das ist auch keine Umfrage, sind einfach nur Daten, die da sind. Ja.
Und dann kommen Sie auf 63 Milliarden Euro im Jahr. Können Sie da so ein paar Posten nennen?
Genau, also der mit Abstand größte Bereich ist die Sucht, die über 40 Milliarden ausmacht. Und es ist spannend, dass die Süchte in fast alle anderen Bereiche auch mit reinspielen, wie zum Beispiel Gewaltkriminalität, wie Straßenverkehr. Männer sind viel häufiger in Unfälle verwickelt, in denen Alkohol im Spiel ist. Und so komme ich auf diese 63,5 Milliarden Euro pro Jahr mindestens, weil es gibt ganz viele Bereiche, für die leider keine Kosten vorliegen, die aber auch unsere Gesellschaft enorm belasten. Ein Beispiel Steuerhinterziehung. Gibt es mehrere Studien, die belegen, dass das sehr stark von Männern dominiert wird. Es gibt einfach keine verlässlichen Daten und deswegen habe ich die Finger von gelassen. Deswegen sage ich immer, diese 63,5 Milliarden sind eine untere Grenze. Und was mir immer wichtig ist zu sagen, wenn ich über mein Thema rede, über dieses Thema rede, dass es ein Trick ist, um auf eine Schieflage der Geschlechter in so vielen Statistiken aufmerksam zu machen.
Ein Trick.
Ein Trick, weil, also ich bin auf das Thema aufmerksam geworden vor 20 Jahren. Da war ich Geschäftsführer eines Drogenhilfeträgers in Frankfurt und habe im Konsumraum mitgearbeitet. Das ist so ein Ort, in den die Klienten ihre Substanz mitbringen können und habe an diesem Tag einfach gelernt, dass da über 80% Männer kamen. Ich wusste das damals mit knapp 30 noch nicht und habe dann angefangen zu recherchieren und habe einfach festgestellt, dass wir so viele schräge Statistiken in Deutschland haben, besonders die, die unsere Gesellschaft belasten, in denen Männer einfach richtig schlecht abschneiden. Da leiden Frauen drunter, Kinder drunter, aber eben auch die Männer. Und weil diese Zahlen jedes Jahr im Grunde genommen abgeschrieben werden, die Schäden, die da entstehen, habe ich gesagt, ich möchte mal den Scheinwerfer darauf lenken. Und dann habe ich geguckt, gibt es Kosten für diese Felder? Und diese Kosten gab es. Und siehe da, plötzlich in unserer kapitalistischen Welt ist der Aufschrei groß, wenn einmal Kosten darüber liegen. Und so sitzen wir jetzt auch hier und debattieren dieses Thema.
Frau Flaßpüller, Sie sind Philosophin. Sie haben auch gerade ein Buch fertiggestellt, das heißt Streiten. Über Kosten von Männern zu streiten, ist das ein schönes Streitthema?
Ja, also erstmal würde ich gerne sagen, dass ich das Buch wirklich mit Gewinn gelesen habe von Ihnen, Herr von Heesen, und dass ich die Zahlen auch sehr beeindruckend fand, die Sie aufführen. Die sind ja wirklich ziemlich überzeugend erstmal. Aber, und da kommen wir jetzt vielleicht dann doch zum Streiten, ich habe auch ein paar Rückfragen oder ein paar erstmal so Anmerkungen zum Einstieg vielleicht. Also rein über die Kosten zu argumentieren, und das ist Ihnen ja wahrscheinlich selber klar, deshalb sagen Sie auch Trick, reicht natürlich nicht, beziehungsweise damit würde man sich sehr auf eine schiefe Ebene begeben, weil man natürlich auch, wenn man mit Kosten argumentiert, ist man natürlich sehr schnell in so einer ganz utilitaristischen Logik zu sagen, also gut, Palliativmedizin kosten auch, die Leute leben da eh nicht mehr lang, kann man sich vielleicht auch sparen. Es gibt ja auch neuerdings Positionen, die sagen, also antinatalistische Positionen, die sagen, Kinder sollte man auch nicht mehr kriegen, die kosten so viel, also auch CO2-Abdruck ganz schlimm bei Kindern, braucht man eigentlich auch nicht mehr. Also das heißt, rein über die Kosten zu argumentieren, das werden Sie, also so, deshalb so verstehe ich auch Ihren Hinweis mit dem Trick, können Sie natürlich eigentlich nicht, ohne sich auf diese schiefe Ebene zu begeben. Und der zweite Punkt wäre, und vielleicht kommen wir da dann aber auch nochmal ausführlicher zu, in Ihrem Buch taucht immer wieder auf das Patriarchat. Das Patriarchat macht dies, das Patriarchat macht das. Aber es wird an keiner einzigen Stelle definiert. Was ist das Patriarchat? Ist das was auf einer staatlichen Ebene? Ist das was auf einer institutionellen Ebene? Ist das ein System? Also ein System würde ja suggerieren, das ist richtig in sich auch geschlossen. Ja, das ist ein System, das ist schon sehr stark als Begriff. Also wie genau definieren Sie eigentlich das Patriarchat? Weil davon hängt, glaube ich, sehr viel ab.
Bevor Herr von Heesen da gleich einsteigt, die Soziologin in unserer Runde hat jetzt schon viel genickt und auch mitgeschrieben. Frau Speck, Sie sind Professorin für Soziologie an der Universität Frankfurt. Sie beschäftigen sich viel mit neuen Männlichkeitsbildern, mit Geschlechterrollen. Was ist Ihr Eindruck zu dem, was Frau Flaßpüller gerade gesagt hat?
Ich habe erstmal genickt an ganz vielen Stellen, bislang unter anderem bei der Zustimmung, dass es sich um eine gewinnbringende Lektüre handelt. Das habe ich genauso gesehen. Und genickt habe ich zumindest bei der Frage, was ist das Patriarchat, weil das eine wirklich gar nicht so unkomplizierte Frage ist. Und soweit ich Sie und Ihre diskursiven Einsätze verstanden habe, bislang würden Sie auch den Begriff gerade nicht verwenden oder in Frage stellen. Einmal schreiben Sie von Postpatriarchat. Und das hat zumindest in der Geschlechterforschung auch gute Gründe, ja, dass wir natürlich davon ausgehen müssen, wir haben es mit einem drastischen Wandel der Geschlechterverhältnisse in den letzten 50, 60 Jahren zu tun. Können wir eigentlich noch so von Patriarchat sprechen? Ich würde aber genauso wie Herr von Heesen, ich verwende diesen Begriff noch, ich verwende ihn weiterhin. Ich glaube, es ist ein Begriff, der uns hilft, etwas zu verstehen, und zwar genau einen systematischen Charakter. Sie sprechen das an. Und ich glaube, man muss aber tatsächlich sozusagen Analysen auf ganz unterschiedlichen Ebenen des Sozialen verbinden, um diesen Begriff noch halten zu können. Also wir haben es nicht mehr mit einem rechtlich abgesicherten Patriarchat zu tun. Wir sind in der meisten Hinsicht geschlechtlich gleichgestellt, aber wir haben es mit einem Fortbestand an kulturellen Mustern zu tun, an, Sie nennen das Rollenstereotype, an bestimmten Einstellungen, an Handlungsmustern, an Strukturen, auch bei diesem Begriff können wir nochmal reden, und insofern an Phänomenen, die uns begegnen, die für eine starke Segregation und eine sehr stabile Geschlechterordnung trotz des Wandels sprechen. Und genau das ist das, was mich interessiert, also der widersprüchliche Wandel. Es gibt Transformation, ganz klar, und es gibt Fortbestand. Und genau der zeigt sich auch in den Phänomenen, die Sie untersuchen.
Also zu den zwei Punkten, die Sie gesagt haben. Ich habe es tatsächlich definiert, so wie ich es verstehe. Ich kriege den Wortlaut jetzt nicht ganz genau hin, aber sinngemäß habe ich geschrieben, dass das Patriarchat ein System ist, das auf politischer Ebene, auf wirtschaftlicher Ebene und auf Verwaltungsebene immer noch von Männern strukturell dominiert wird. Und das zeigen einfach ganz viele Statistiken, wenn wir den Bundestag angucken oder die Landtage. Die Anzahl Landrätinnen oder Oberbürgermeisterinnen in Hessen beispielsweise, gibt es keine einzige Oberbürgermeisterin. Das meine ich mit dem Patriarchat. Und zur zweiten Anmerkung, ganz wichtig ist natürlich ein Punkt, der mir dann ins Herz sticht, weil genau darum geht's mir, dass es nicht nur den Frauen und den Kindern, sondern vor allem auch den Männern besser geht. Also das ist ja meine Grundthese in diesem Buch, dass unter diesem System Männer leiden, weil sie unter Zwängen stehen, die sie zu bestimmten Handlungen verführen, die sich dann in diesen Statistiken abbilden. Und weil das eben niemand interessiert, weil das immer abgeschrieben wird. Deswegen wage ich diese provokante These, diesen provokanten Titel. Ja.
Also ich fand jetzt das, was Sie gesagt haben, Frau Speck, damit konnte ich mehr anfangen, weil Sie, glaube ich, beide Dynamiken sehen. Sie sehen, es gibt einen Fortbestand und es gibt aber auch eine Transformation. Also die, glaube ich, die kann man nicht leugnen. Und das würde ich sagen, das kommt in Ihrem Buch oder so, wie Sie das beschreiben, Herr von Hesen, manchmal mir so ein bisschen zu kurz. Also da wird es eigentlich so beschrieben, als hätten Männer gar keine andere, also Sie beschreiben das ganz am Anfang, dass Sie sagen, ne, da kommt ein Kind zur Welt und es muss alle seine weiblichen Anteile rigoros unterdrücken, damit es dann sich als Mann sozusagen entwickeln kann, also als das, was wir so als Mann anerkennen. Und da würde ich sagen, wir sind doch nicht mehr in den 50er Jahren. Also das stimmt doch so nicht mehr. Genauso umgekehrt. Also mir fehlt da so ein bisschen die Anerkennung der Tatsache, dass wir im 21. Jahrhundert leben und dass sich sehr viel getan hat, alleine schon in meiner Lebensspanne, also wenn ich alleine mein Leben, also auch als Frau übrigens, ja, wenn ich mein Leben mit dem Leben meiner Mutter oder meiner Großmutter vergleiche, wie viel männlicher ich sein kann auch in meiner eigenen Performance sozusagen. Da hat sich doch schon, finde ich, eine Menge getan. Und Sie haben gerade auch suggeriert, hinter dem Patriarchat stehen Männer. Also Männer, die das irgendwie lenken und die so an ihrer Macht festhalten. Und das bezweifle ich tatsächlich, auch weil ich nochmal plädieren würde dafür, diesen Begriff des Patriarchats nochmal auch von einer anderen Seite her zu beleuchten. Also Simone de Beauvoir, Feministin, hat sehr schön analysiert, dass die Frauen nicht nur Opfer von patriarchalen Systemen waren, sondern immer auch davon profitiert haben, als Ehefrauen zum Beispiel. Und das unterscheidet eben auch die Frau, die Ehefrau, die bürgerliche Frau von, das schreibt sie auch so, von Sklaven zum Beispiel, die immer wirklich rein unterdrückt waren. Ja, da gibt es überhaupt keinen Profit. Aber die Frau ist immer Teil dieses patriarchalen Systems. Alleine auch schon dadurch, weil sie natürlich bestimmte Verhaltensweisen, die vielleicht gefährlich, risikobehaftet, unangenehm sind, nicht unbedingt leben muss, sondern das macht dann eben bequemerweise der Mann. Ja? Und deshalb glaube ich, ist das alles schon dialektischer ineinander verschränkt, als Sie das suggerieren. Also dieses Männer sind die Täter und gewalttätig und die lenken irgendwie das Patriarchat und die Frau, die kommt dabei zu kurz. Ich glaube, das entspricht nicht mehr der sozialen Realität. Womit ich nicht sagen will, dass es keine Probleme mehr gibt. Überhaupt nicht. Die gibt es immer noch. Also wenn man überhaupt von patriarchal noch sprechen kann, dann würde ich sagen, es gibt erstens noch einzelne Bereiche, die tatsächlich patriarchal strukturiert sind, einzelne Institutionen. Ja, das haben wir gesehen bei MeToo. Der ganze Film, die ganze Filmbranche ist natürlich hochproblematisch gewesen. Und es gibt patriarchale Denkmuster, Verhaltensmuster, die wir alle, Männer wie Frauen, internalisiert haben.
Also wenn ich da kurz eingreifen darf, ich glaube, das, so wie ich Ihr Buch verstehe, wäre erstmal, also der Punkt, dass es eine Geschlechterordnung ist, die erstmal, also von allen nicht, aber erstmal von vielen Menschen aufrechterhalten wird und auch von Frauen aufgehalten wird, den finde ich erstmal soziologisch unstrittig. Also im Sinne von, wir alle haben Teil, mehr oder minder, auf unterschiedliche Weise, an dieser Stabilität und Aufrechterhaltung der Geschlechterordnung. Wo ich scharf widersprechen würde, wäre bei Ihrer Lektüre von Simone de Beauvoir, also dass Frauen davon profitieren würden. Die Hauptthese ist ja die Verfangenheit in der Immanenz, ja, also das fast schon eingesperrt sein und nicht zur Transzendenz, also zum Überschreiten, die Bedingungen überhaupt die in der Situation zu haben, in der Existenz. Also das heißt, dass Frauen davon profitieren, ist, glaube ich, keine These von Simone de Beauvoir, würde ich definitiv widersprechen.
Stimmt nicht.
aber dass sie sich da drin einrichten oder auch zur Komplizin werden da drin.
Genau, ja, das meine ich. Aber, das meine ich.
Techniken
genau.
der Macht da drin, sozusagen, die das mit aufrechterhalten, da würde ich Ihnen total zustimmen. Deshalb glaube ich auch, dass, und so verstehe ich auch den Einsatz Ihres Buches, dass, wenn wir über die Transformation von Geschlechterverhältnissen nachdenken müssen, wir alle gemeint sind, ja? Und deshalb auch, nicht eine klare Täter-Opfer-Beschreibung da drin in irgendeiner Weise hilfreich ist erstmal. Durchaus würde ich aber, und da würde ich Ihnen nochmal widersprechen, die Frage nach Macht oder auch Herrschaft erstmal aufrechterhalten. Also die Frage, wer profitiert eigentlich von diesem System, an welcher Stelle wo? Und das ist nicht immer irgendwie Männerbünde, die da irgendwie Machtfantasien haben, sondern wir haben ja einen etwas komplexeren Begriff von Macht, soziologisch und philosophisch. Was nicht heißt, dass, auch wenn es Macht und Interessen im Spiel gibt, dass nicht auch Männer darunter leiden. Und das ist ja das, was Sie ganz stark betonen und wo ich genau so unterschreiben würde. Auch deshalb gilt es, dieses System kulturell und sozial zu überwinden.
Und da würde ich gerne hinkommen, Herr von Hesen. Sie haben gesagt, Männer leiden unter dem System. Sind Männer also das schwache Geschlecht?
Gehe ich sofort drauf ein. Ich wollte ganz kurz noch auf Frau Flasspöhler eingehen.
Okay.
Ich finde es wichtig, was Sie gesagt haben. Und ich bin auch dankbar dafür, weil das schafft ein gesamtes Spektrum von dem Buch. Also das Erste, was Sie beschrieben haben, wenn ein Kind auf die Welt geboren wird, dann wird es entweder auf die Autobahn der Männlichkeit, die Autobahn der Weiblichkeit geschickt. Das ist natürlich literarische Formulierungen, die da reinwandern, aber im Buch durchzieht das eigentlich, dass wir von klein auf teilweise das beforscht, schon vor der Geburt mit Stereotypisierungen konfrontiert werden und die hören nicht auf. Die kriegen wir auch als Erwachsene noch, wenn wir ins Kino gehen, wenn wir einen Tatort anmachen, wenn wir die Zeitung aufschlagen, wenn wir sehen, wer im ADAC im Vorstand sitzt und so weiter. Also das ist das kriegen wir von klein auf. Und das sind diese kleinen Nackenschläge, die uns am Ende auf diese Autobahnen der Geschlechter zwingen und die es wahnsinnig schwer machen, weibliche Anteile, die wir Männer auch haben, zu zeigen. Das ist das Erste. Dann, ich stimme Ihnen voll und ganz zu, es hat sich wahnsinnig viel verändert. Und das sage ich auch an einigen Stellen, vielleicht zu wenig, das kann sein. Das ist halt auch natürlich ein bisschen zugespitzt, damit dieses Thema wahrgenommen wird. Und ganz viele Dinge, ich habe eine Tochter und einen Sohn, sind heute möglich, die nicht möglich waren früher, stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Und ich stimme Ihnen auch zu, dass Frauen zu Komplizinnen werden können. Und vor allen Dingen ist es ein Geschlechtersystem. Auch Frauen leiden unter Stereotypen und kriegen permanent irgendwelche Sachen bei Social Media angeflüstert, wie sie sich zu verhalten haben und so. Also es ist ein System, das enorm stark ist und das wir ganz schwer aufbrechen können. Und jetzt zum Leiden.
Sie haben ja gesagt, Männer wären orientierungslos.
Genau, also ich hab gesagt, sie sind auf der Suche orientierungslos und festgefahren. Ich wollte damit, Frau Flasspöhler hat es zusammengefasst, verschieden. Das wollte ich damit sagen. Also das kommt darauf an, welchen Maßstab man ansetzt. In bestimmten Bereichen sind die Frauen das schwache Geschlecht, je nachdem, wie man es beleuchtet. In manchen Bereichen auch Männer. Also wenn wir die Lebenserwartung ansehen, sind Männer das schwache Geschlecht. Wenn wir das Rentensystem ansehen, sind Frauen das schwache Geschlecht. Das kann man so pauschal nicht sagen. Aber es gibt einfach ganz, ganz viele Statistiken, in denen Männer sehr schlecht abschneiden, so dramatisch schlecht abschneiden, dass ich mich getraut habe, diesen wilden Titel zu wählen, der das Buch befördert hat, aber der mir auch wirklich viel Feindseligkeit eingebracht hat, muss man sagen. Ja.
Ich frage deswegen, weil ich mir vorstellen kann, dass viele Männer auf ihr Buch reagieren im Sinne von, was soll das denn jetzt noch? Uns wird gesagt, wir sind für so viele Probleme verantwortlich, aber jetzt leiden wir auch noch. Jetzt sind wir quasi auch noch Opfer unserer selbst. Sind Männer Opfer ihrer selbst oder Opfer der Gesellschaft?
Ich würde sagen Opfer des Systems. Weil die Rollen, die sie durch dieses System zugeschrieben haben, letztendlich dazu führen, dass sie auf der einen Seite an der Spitze der Gesellschaft eingeordnet werden, aber auf der anderen Seite halt patriarchalen Zwängen unterliegen, die dann dazu führen, dass sie nicht auf sich achten, dass sie keinen Zugang zu ihrer Gefühlswelt haben. Und das bildet sich dann halt, wie gesagt, in den Statistiken ab.
Kein Zugang zur Gefühlswelt?
Also, dass sie nicht lernen. Sie lernen nicht, wie Mädchen und junge Frauen im Laufe ihrer Sozialisation zu spüren, wo ist ihre Angst, wo ist ihre Unsicherheit, wo ist ihre Scham, weil sobald das nämlich der Fall ist, dass ein Junge schwach ist, das alte Beispiel, dass ein Junge nicht weinen soll, das kriegen die von klein auf eingetrichtert. Und auch wenn sie sagen, dass sich da schon viel verändert hat, ich kann mich da nicht aus der Verantwortung nehmen, weil ich meinen Sohn zum Beispiel vor knapp 15 Jahren mit ungesunden männlichen Stereotypen angetrieben habe, den Schmerz auszuhalten im Fußballteam und ihn da enorm überfordert habe, bis er dann irgendwann weinend vor mir stand und gesagt hat, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Das zählt auch zum Teil zu meiner Entwicklung als Mann und der diese Sichtweisen auch so vertritt.
Ist das eine Systemfrage oder eine Frage eines einzelnen Kindes?
Das ist natürlich eine Systemfrage, weil ich bin einer, der meinen Sohn beeinflusst hat. In der Schule war kein Mann, der ein positives Rollenvorbild war. Es gibt ganz wenig in den Kitas und in den Schulen sind einfach, gerade in den Grundschulen sind sehr wenig Männer unterwegs. Und da sind einfach nicht viele Orientierungsfiguren, an denen sich die Jungs orientieren können und kriegen aber gleichzeitig von ihren Onkels, von Tanten, von Opa und Oma eingeflüstert, von ihren Freunden kriegen sie mit, in Fernsehsendungen kriegen sie mit, wie sie sich zu verhalten haben. Und das führt am Ende dazu, und das auch gut beforscht, dass einfach kein Zugang zur eigenen Gefühlswelt entsteht.
Aber mein Eindruck ist, dass wir doch in einer, also jetzt hier, ja, ich meine jetzt wirklich westliche Industrienationen, ja, dass wir doch hier in einer Gesellschaft und in einer Kultur leben, wo weibliche Werte immer höher gestellt werden. Also sowas wie Empathie, wie Fürsorge, wie Kooperation. Ja, das, also auch in Unternehmen übrigens, neue Führungsstile, Konkurrenz ist in verschiedensten Bereichen ganz übel beleumundet, übrigens auch inzwischen in der Schule, wo es Diskussionen darüber gibt, ob man überhaupt noch Wettkämpfe stattfinden lassen soll, ob das die Kinder nicht überfordert, ob das nicht eine ungute Ellenbogenmentalität ausbildet und so weiter. Das heißt also, was ich schon meine zu beobachten, ist eine Feminisierung auch der Gesellschaft, also gerade auf der Ebene der Werte. Und dass man doch vielleicht sogar umgekehrt sagen könnte, also zumindest, ich habe auch zwei Kinder, auch einen Sohn, der ist in der Grundschule, dass es übrigens auch, weil es tatsächlich fast nur Lehrerinnen gibt in den Grundschulen, dass es ja auch umgekehrt sein könnte, dass vielleicht Jungs, die aus welchen Gründen auch immer vielleicht irgendwie mehr raufen wollen, ja, kann ja auch wieder irgendwie kulturell, ob kulturell oder natürlich, ist jetzt mal komplett dahingestellt, dass genau das sozusagen gar nicht mehr angenommen werden kann, dass damit gar nicht mehr richtig umgegangen werden kann. Also das ist wirklich eine Frage, die ich habe. Stimmt das so, wie Sie das beschreiben?
Das ist interessant, welche Phänomene Sie jetzt beleuchtet haben. Also wenn wir uns Transformation und Wandel angucken, weil es natürlich soziologisch eine Unmenge an Befunden gibt, die für die Stabilität der Geschlechterordnung stehen. Ja, Sie hatten das Stichwort Sozialisation angesprochen. Es gibt selbstverständlich Studien, die immer wieder zeigen, dass Babys unterschiedlich geschlechtlich adressiert werden. Das heißt, von den ersten Interaktionen an gibt es geschlechterdifferenzierende Muster. Es gibt Phänomene, die sind besonders spannend, wie gleichheitsorientierte Eltern trotz, vielleicht sogar gerade aufgrund ihrer Egalitätsorientierung, unterschwellig trotzdem geschlechterdifferenzierende Muster vermitteln. Das ist, kann ich gern was dazu sagen, wie das funktioniert, aber sozusagen, es ist wirklich vielschichtig. So, und jetzt kann ich Ihnen irgendwelche Phänomene nennen, die Ihnen bestimmt sofort einleuchten. Alles, was sich auf sozialen Medien abspielt, an kulturellen Mustern, Männlichkeitsideale.
Das ist in der Tat die Pest.
Und so weiter. Ja, die Einstellungen Jugendlicher, die sprechen gerade nicht, auch das Wahlverhalten spricht nicht für eine zunehmende Aufklärung. Also irgendwie diese Idee von Fortschritt, Modernität, Geschlecht oder Gleichstellung. Geschlecht spielt keine Rolle und Gleichstellung setzt sich durch. Politisch sehen wir das Gegenteil, weil Sie sagten, unsere aufgeklärten westlichen Welten. Im Wahlkampf in den USA geht es wesentlich um Geschlecht. Wir haben eine Figur wie Trump und an vielen anderen Orten haben wir eine Männlichkeitsvariante, die eine Attraktivität hat und so weiter. So, also Sie sehen, auf welche Bereiche ich abziele. Das heißt, ich glaube, das Bild ist sehr, sehr komplex. Auch zum Beispiel auf sowas, wenn man auf Verhaltensmuster oder Affektstrukturen, ja, es gibt ganz spannende Forschung zu Online-Dating, dass auch Frauen in der Regel weiterhin einen Partner suchen, also die heterosexuell orientiert sind, der einen Kopf größer ist und mindestens den gleichen oder einen höheren Abschluss oder beruflichen Status hat als sie. Ja? Also diese Muster schreiben sich fort. Das heißt nicht, und da würde ich Ihnen total zustimmen, dass sich ganz viel verändert hat und, ich komme mal zu meinem Eingangszitat zurück, auch Männer prinzipiell andere Möglichkeiten haben.
Ich stimme Ihnen wirklich zu. Also es hat sich viel verändert und das ist auch gut so. Ich schaue mir halt wirklich an, was kommt am Ende in der amtlichen Statistik raus? Was ist in den Daten von Destatis, vom Kraftfahrtbundesamt und vom Bundeskriminalamt? Und da sind die Zahlen einfach erschreckend. Und wenn ich sehe, wir sitzen ja hier auf Einladung der Volkswagen-Stiftung, dass 93% der Führerscheinentzüge jedes Jahr, 93%, das muss man sich mal reinziehen, fallen auf männliche Konten. Also das sind einfach so extrem starke Ausprägungen. Da müssen wir einfach hinschauen. Das ist ja mein Appell. Wir können das nicht einfach so weiterlaufen lassen. Und ich finde, eine immer noch beeindruckendste Statistik ist, dass wenn heute ein Kind unter 18 Jahren in einer Familie lebt, dann arbeiten 94% der Männer in Vollzeit und nur 34% der Frauen. Das heißt, ein Kind kommt, irgendjemand hat mal gesagt, es schlägt ein wie so ein Meteorit in der Familie und alles fällt in die alten Muster zurück. Der Mann wird zum Versorger und meine starke These ist, dass in diesen 94% Männer ganz viele sind, die würden eigentlich gerne mehr Zeit. Die werden ja effektiv von ihrem Kind getrennt. Die würden gerne mehr Zeit mit dem Kind verbringen. Und genauso bei den 66% Frauen, die in Teilzeit oder gar nicht arbeiten, die würden vielleicht gerne Vollzeit arbeiten. Aber wir haben natürlich einen enormen Druck und der fängt am Spielplatz an. Wann fängst du denn wieder an, Vollzeit zu arbeiten, wenn dein Mann aufkreuzt?
Ich möchte ganz kurz eine Sache ergänzen, weil die mir wichtig ist, wenn wir über diesen widersprüchlichen Wandel reden, weil Sie auch sagen immer noch, ne, und ich verwende auch diese Terminologie, aber was mir, glaube ich, wirklich zeitdiagnostisch wichtig zu sein scheint, ist, dass wir sogar erneut oder dass wir Strategien der Resouveränisierung haben oder sogar der Restaurierung der politischen. Also dass es nicht ein Noch ist, was bald vorbei ist, sondern dass wir uns gegenwärtig mit einer politischen Situation herumtreiben, wo wir, also Sie kennen vielleicht diesen Demospruch, ich hätte nicht gedacht, dass ich 2018 diese dafür kämpfen muss oder so, also es ist auf Englisch jetzt schlecht übersetzt, aber tatsächlich die Frage, muss ich wirklich nochmal um den Schwangerschaftsabbruch kämpfen? Also ja, vor solchen Situationen stehen wir jetzt.
Ja, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Also dass es diesen Backlash gibt, stimme ich Ihnen total zu. Das ist definitiv so. Und wo wir übrigens auch, glaube ich, alle drei hier einig sind, ist ja, was Sie beschreiben, dass eben, dass es diese patriarchalen Denkmuster, dass die sich ja eben auf beide Geschlechter auswirken und dass eben auch die Frau in diesen Mustern gefangen ist, dahingehend eben, wie Sie das beschrieben haben, die dann doch den Kopf größer möchte, also dass der Mann ein bisschen größer ist. Vielleicht möchte sie auch, dass er doch ein bisschen mehr verdient, dass er doch ein bisschen mächtiger ist, damit sie zu ihm aufgucken kann und so weiter. Also das heißt, das Ganze bedingt sich natürlich ganz stark gegenseitig. Also man kann die Seite der Männer gar nicht betrachten, und das wird in Ihrem Buch ja von Heesen ja auch schön deutlich, eigentlich gar nicht betrachten, ohne auch die Seite der Frauen zu betrachten. Das deuten Sie an einigen Stellen an. Sie konzentrieren sich dann doch auf die Männer. Das ist auch dann erstmal ja legitim. Aber ich glaube, das ist extrem wichtig, weil natürlich eben, wenn die Frauen das dann doch, und da wäre jetzt die interessante Frage, warum eigentlich, doch irgendwie wollen, dann bedingt das eben auf der anderen Seite auch ein ganz bestimmtes Verhalten. Und mich interessiert tatsächlich die Frage, warum. Bei Ihnen klingt es immer sehr stark nach Zwang. Ja, da ist irgendwie ein Zwang, der Sie zwingt. Aber vielleicht nur eine Anekdote aus meinem kleinen Leben. Ich habe zwei Kinder. Ich habe auch diese Kleinkindphase erlebt. Ich habe wieder angefangen zu arbeiten, als meine Kinder ein Jahr alt waren. Ich wollte auch unbedingt. Und ich habe mich aber in einer Gruppe von Frauen bei der Rückbildungsgymnastik auf Spielplätzen wiedergefunden, die das ganz anders gesehen haben. Die einfach gesagt haben, nee, ich habe doch meine Kinder nicht dafür bekommen, sie abzugeben. Ich möchte weiter bei den Kindern bleiben. Mein Mann verdient ja gut. Das ist für mich auch alles in Ordnung, ja. Das ist völlig okay, wenn eine Frau das so sieht. Nur was ich dann nicht verstehen kann, ist sozusagen, dass dann manchmal davon irgendwie so geredet wird, als würden die Frauen immer nur dazu gezwungen, das zu tun. Das ist eben nicht so.
Es gibt auf jeden Fall einen Unterschied in der Diskussion, was das Patriarchat eigentlich ist. Wir diskutieren heute hier, warum gerade Männer in vielen bitteren Statistiken weit vor Frauen liegen. Wir diskutieren hier im Deutschlandfunk Kultur aber auch die Frage, was dann eigentlich eben Männlichkeit ist. Wir machen das mit Svenja Flasspöhler, sie ist Philosophin. Wir haben Sarah Speck bei uns, sie ist Soziologin, und wir haben Boris von Heesen, er ist Wirtschaftswissenschaftler und Autor. Und ich würde gerne jetzt an dem Punkt weitermachen, zu fragen, wenn wir so viel über Männlichkeit reden, und Sie, Herr von Heesen, haben das auch schon gemacht, Sie haben auch über die weiblichen Aspekte gesprochen. Wenn wir jetzt von Männern die männlichen Aspekte wegnehmen und sie nur noch die weiblichen Seiten sehen, was bleibt denn eigentlich übrig? Was ist denn eigentlich gute Männlichkeit?
Kann ich Ihnen nicht sagen. Ich finde es einfach wichtig, dass wir diese, ich nenne sie menschlichen Eigenschaften, ja, wie Entschiedenheit, Fürsorglichkeit, Beziehungsorientierung, Konkurrenzorientierung, dass wir diese menschlichen Eigenschaften haben und dass die Menschen auf dieser Welt eine freie Wahl haben, welche sie davon auswählen können. Wenn dann am Ende ein Mann unbedingt sich eine Harley kaufen möchte, aber die Kinder nur halbtags erziehen könnte, aber richtig gerne dazu steht, dass er Ballett liebt und die Frau arbeitet Vollzeit bei der Bundeswehr, dann finde ich das toll. Aber was ich schwierig finde, ist, dass wir jetzt, im Moment ist es ja so, dass wir diesen Zwängen unterliegen. Ich halte sie für Zwänge, doch, ich halte sie tatsächlich für Zwänge.
Wer zwingt mich denn?
Das System über viele Jahre, über viele kleine Dinge. Also warum studieren zum Beispiel 85% Männer Maschinenbau und knapp 80% der Frauen Psychologie?
Das, weil sie gezwungen werden? Wer zwingt sie denn?
Das ist natürlich ein unterbewusstes Handeln und dann kriege ich mit, dass kaum Frauen in dem Studiengang sind, dann gucke ich, orientiere ich mich mal vielleicht irgendwo anders und genauso ist es auch bei Männern. Das ist natürlich nicht so, dass da einer steht und sagt, ich zwinge dich jetzt in diesem Bereich, sondern das sind viele kleine Tropfen, die in unserem Leben entscheiden, wo wir hingehen müssen.
Ja, aber ich finde, es kommt schon darauf an, wie wir das beschreiben. Also reden wir wirklich von Zwang? Oder reden wir davon, dass wir uns, und zwar jeder und jede Einzelne, uns aus bestimmten Zuschreibungen befreien müssen? Und das ist ein Unterschied. Und ich glaube, das Problem ist, wenn man immer von System, Unterdrückung, Zwang und so redet, dann wendet man den Blick alleine auf diese strukturelle Seite und entzieht sozusagen den Einzelnen auch so ein bisschen die Möglichkeit.
Aber glauben Sie denn an Zwänge, an unsichtbare Zwänge, Frau Flasspöhler?
Also ich glaube tatsächlich, es gibt natürlich das Unbewusste sowieso, also dass wir alle irgendwie uns selbst komplett transparent sind, daran glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht an totale Autonomie. Wir sind natürlich alle irgendwie bedingt, selbstverständlich. Und natürlich gibt es auch eben bestimmte kulturelle Zuschreibungen, die sehr alt sind, die wir alle in uns tragen, auch die Frauen auch ganz stark in sich tragen. Also das war ja der Punkt in meinem Buch Die potente Frau, dass ich den Fokus mal dahin lenken wollte, dass eben Frauen auch in sexueller Hinsicht jahrhundertelang eingetrichtert bekommen haben, dass sie kein Begehren haben, dass sie keine Libido haben, dass sie sowieso nicht Subjekt des Begehrens sein können, sondern bitteschön Objekt und so weiter. Und dass sie dem Mann gefallen sollen, dass sie seinen Narzissmus nicht kränken dürfen und so weiter. Und das sitzt uns und mir übrigens auch, uns allen, sehr tief in den Knochen. Aber was machen wir jetzt mit diesem Befund? Also sage ich dann, das Patriarchat zwingt mich aber dazu, so passiv zu sein? Oder kann ich versuchen, diese Mechanismen zu durchschauen, sie zu thematisieren, öffentlich zu thematisieren, mich und andere Frauen ermächtigen, mich aus diesen Zuschreibungen zu befreien? Und da wäre ich, glaube ich, immer eher auf der Seite der Ermächtigung und weniger auf der Seite, die sagt, das ist aber das böse, böse System, was uns alle dazu zwingt. Ich vereinfache jetzt ein bisschen.
Da würde ich aber gerne die Soziologin fragen. Frau Speck, Sie machen ja auch Forschung, nicht nur zu Männerrollen, Geschlechterrollen. Sie haben sich ja auch, ich nenne sie jetzt mal, moderne, junge Männer angeschaut, die alles anders machen wollen, alles besser machen wollen. Wie schauen die denn da drauf?
Ich habe eine Forschung gemacht, auf die Sie wahrscheinlich anspielen, zu heterosexuellen Paaren, in denen die Frau das Haupteinkommen verdient. Da haben wir milieuvergleichend gearbeitet und auch in modernen, in sozusagen großstädtischen Milieus mit egalitärer Geschlechterorientierung geforscht. Ja, also egalitätsorientierte Paare, wo eben die Frau das höhere Einkommen verdient, der Mann prekär beschäftigt ist oder künstlerisch tätig oder so, also einfach nicht so viel verdient. Äußerlich alles ganz unproblematisch, vollkommen egal, wer mehr verdient, Hauptsache alle machen das, was sie wirklich wollen und so weiter. Sobald man sich die Paardynamik anschaut, viel komplizierter und spricht genau dafür, dass dieses Umarbeiten von Männlichkeit, was ich vollkommen richtig finde, zu dem sie sozusagen ja auffordern, sich befreien oder eine Umarbeitung vielleicht auch, komplizierter ist. Also dass man sich von sozusagen dem männlichen, dem Imperativ der Männlichkeit auch nicht so leicht befreien kann. Bei diesen Paaren zeigte sich in einer Hinsicht zum Beispiel, dass die Arbeitsteilung erstaunlich klassisch war. Ja? Also die Frauen wirklich den Großteil der Haus- und Sorgearbeit gemacht haben, ist aber von beiden gleichermaßen dethematisiert wurde. Mit so, naja, also er kann ganz toll kochen, wenn Gäste da sind, ist wirklich super. Oder, ach, die Wäsche, das mache ich so nebenher. Ich entspanne mich ehrlich gesagt auch dabei oder so. Ja, also verschiedene Techniken der Unsichtbarmachung dieses Ungleichgewichtes. Wenn man genauer hinguckt, woran liegt das? Woran liegen bestimmte Ungleichheitsdynamiken innerhalb dieser Paare, sieht man zwei Dynamiken. Ganz erstaunlich ein Muster, das wir rausgearbeitet haben, ist, dass diese Männer, die eben vielfach so in Kreativberufen waren, ganz gelassen, cool, sehr cool, oftmals den beruflichen Erfolg der Frauen abgewertet haben. Also, meine Frau ist so ehrgeizig, karrieristisch und so weiter. Ja, also sozusagen eine Art des eigenen Status, der Resouveränisierung eigentlich der eigenen Männlichkeit durch neue Strategien, die aber doch letztendlich eine alte Männlichkeit in neuem Gewand gewissermaßen sind, weil es doch um im Kern Autonomie geht. Ich bin unabhängig, ich bin darauf nicht angewiesen, ich bin autonom und authentisch auch in meiner Männlichkeit. Und umgekehrt ist bei der Frau auch, bei der Frau, ich sage das jetzt Stereotyp, ja, das ist sozusagen ein empirisches Ergebnis, bei den Frauen bestimmte Mechanismen gab, die den Statusverlust des Mannes auch abzufedern, dass sozusagen auch da die künstlerische Tätigkeit sehr stark aufgewertet wurde, eben Hausarbeit abgenommen wurde, damit er bloß nicht in die Hausmannrolle kommt. Und umgekehrt haben die Frauen aber selber auch gesagt, wenn mein Mann jetzt nur noch Hausmann wäre, hätte ich ein Sexiness-Problem. Das war ein Zitat aus dem Interviewmaterial. Was nochmal zeigt, beide sind in diese Geschlechterordnung verstrickt und haben Sorge vor einem Statusverlust des Mannes. Was ich damit sagen will, ist, das, was sie schreiben, ist total wichtig, aber aus soziologischer Perspektive würde ich sagen, Obacht bei dem, was sich an neuen Männlichkeiten herausbildet. Und es lohnt sich auch ein genauer kritischer Blick auch darauf.
Also, was Sie gerade ausgeführt haben, Frau Speck, fand ich total interessant. Ich habe mich auch so ein ganz bisschen, gebe ich ganz offen zu, ertappt gefühlt, als Sie das beschrieben haben. Aber was ich mich schon auch frage, ist, okay, wo soll es denn dann jetzt hingehen? Ne? Also wenn es denn so ist, dass Frauen, Männer, die jetzt nur noch irgendwie mit ihren Pantoffeln im Haushalt rumschlurfen, unsexy finden. Übrigens glaube ich, vielleicht ist das umgekehrt auch so bei den Männern. Ich weiß auch nicht, ob Männer Frauen so wahnsinnig sexy finden, die nur zu Hause sind, keine Ahnung, vielleicht schon, aber vielleicht ist es ja auch wechselseitig so. Aber eben, wenn man jetzt mal diesen Befund hat, ja, Frauen finden das irgendwie unsexy Frauen machen eher diesen Haushalt als die Männer. Man muss auch so ein bisschen aufpassen, dass die Männer sich nicht zu krass entwertet fühlen in diesen Beziehungen und so weiter. Also was ist denn Ihr normatives Bild? Wo sollte es denn eigentlich hingehen? Also wie stellen Sie sich das vor? Also was erwarten Sie positiv? Was ist das Ziel?
Da wäre dann aber auch wieder die Frage, was ist das dann für eine neue Männlichkeit?
Genau, und was für eine neue Paardynamik auch. Also es kann doch jetzt nicht das Ziel, also aus meiner Sicht nicht das Ziel sein, den Spieß einfach nur umzudrehen und zu sagen, so, jetzt sind die Frauen die Hauptverdiener und die Männer stellen mir abends irgendwie die Pantoffeln vors Sofa und das Bier kalt. Das ist es ja nicht, ne? Sondern was soll es denn sein?
Nee, also selbstverständlich nicht. Das kann nicht das Ziel sein. Ich kann Ihnen aber trotzdem einen interessanten Befund trotzdem noch kurz sagen aus der Studie. Und das ist, dass wertkonservativere Paare, die sehr stark familiengemeinschaftsorientiert waren, es leichter fiel, Männlichkeit umzuschreiben, in dem Sinne, dass dort wir in solchen Milieus eher Hausmänner gefunden haben. Warum? Weil der Bezug auf das Gemeinsame so stark war. Ja, also, und das spricht schon auch für was, wenn was anderes ins Zentrum rückt, auf das man sich bezieht, möglicherweise da nochmal eine andere Flexibilität drin ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu abstrakt ist. Jetzt fragen Sie aber, woher, was ist sozusagen der utopische Horizont oder so, ja? Ich habe jetzt erstmal von der soziologischen Studie aus argumentiert. Der Kern, warum ich das getan habe, ist, ich finde, es gibt eine Gefahr bei diesen ganzen Männlichkeitsdebatten, wenn man immer die neue Männlichkeit, ja, die ist so sensibel und einfühlsam und aufgeklärt und cool oder was auch immer. Es gibt eine Gefahr da drin aus dem, was Männlichkeit konstitutiv im Kern ausmacht, nämlich ein Wettbewerb unter Männern nicht auszusteigen. Also ein neuer Männlichkeitsentwurf, der jetzt noch besser ist, ja, und noch, weil sich Männlichkeit immer in diesen zwei Richtungen herstellt. Unter Männern im Modus des Wettbewerbs und in der Inabwertung zu Frauen letztlich doch. Und genau das zeigt sich bei den Paaren, die ich untersucht habe. Ja? Also sozusagen die Abwertung des Karrierismus der Frau.
Aber das kann ja nicht der Wettbewerb am Ende sein, oder? Wer ist am wenigsten genau. Mann am Ende?
Ich führe kurz den Gedanken zu Ende. Ich habe immer ein Unbehagen bei der neuen Männlichkeit. Die neue, gute Männlichkeit, die ist jetzt Knorke.
Das teile ich sehr.
Mhm. Sondern ich glaube eher die Richtung, und so sehe ich aber auch Ihr Buch eigentlich auch, mit diesen Anteilen, ja, also Else Frankel Brunswick, eine ganz wichtige Autorin, Sozialpsychologin, die hat das Theorem der Ambiguitätstoleranz entwickelt, also sozusagen ein Verständnis von der Vielschichtigkeit nicht nur der Welt, sondern auch der eigenen Persönlichkeit, der eigenen, wenn Sie sagen, männliche und weibliche Anteile, aber auch sozusagen die Möglichkeit, sich aus solchen Zuschreibungen zu befreien, aber auch sie in sich zu erkennen, also die unterschiedlichen Dimensionen und das sozusagen kulturell dafür den Weg zu bereiten. Also eigentlich Geschlecht aufzubrechen, das finde ich den Horizont. Nicht irgendeine Umkehrung, ja, sondern aufbrechen im Sinne einer Befreiung für uns alle.
Herr von Heesen, Sie haben es ja angesprochen, Sie sind ja auch Berater. Sie beraten Männer und Jungen. Das machen Sie ehrenamtlich neben Ihrer Arbeit als Betriebswirt und eben auch als Buchautor. Ist das ein Weg, den Sie den Leuten mitgeben, die zu Ihnen kommen?
Also erstmal engagiere ich mich auch auf politischer Ebene in Hessen dafür, dass es mehr Männerberatung gibt, dass es auch finanziert wird, dass Männer, die in Krisensituationen geraten, aufgrund ihrer Rolle als Mann eine geschlechtssensible Begleitung bekommen. Da ist man nicht offen dafür. Und wenn die zu mir kommen, dann kommen die mit einem Thema zu mir und ich arbeite mit den Männern an diesem Thema. Ich gehe da nicht missionarisch vor. Wenn es Ansätze gibt, wo ich auf eine ungesunde Interpretation einer Geschlechterrolle stoße, dann spreche ich mit den Männern darüber. Aber es ist nicht so, dass ich die jetzt missioniere, auf keinen Fall.
Aber wenn Sie sagen, Geschlechter aufbrechen oder Geschlechterbilder auf, Stereotypen aufbrechen, bin ich total bei Ihnen, finde ich auch, also in jedem Fall. Aber das würde natürlich eben auch heißen, dass Frauen sich auch in Richtung Mann öffnen müssen oder traditionell männlich zugeschriebene Eigenschaften. Das würde das dann schon heißen. Also nicht nur, dass der Mann sich jetzt irgendwie auf die Frau oder auf sogenannte weibliche Eigenschaften zubewegt, sondern auch umgekehrt.
Absolut, auch richtig. Da sind wir uns vollkommen einig. Ja. Ich glaube, es ist so ein bisschen die Frage, wann macht man welchen diskursiven Einsatz? Ne? Und sozusagen, Sie hatten ja auch verschiedene Bücher und ne, raus aus dem Opferstatus. Und ich verstehe total, was Sie damit sagen wollen, aber es kann auch ein Geschmäckle bekommen, wenn man über das Patriarchat, über Gewalt spricht und dann zu sagen, hör mal auf, so Opfer zu sein. Ich weiß, das haben Sie nie gemacht, aber so in der Art. Oder wenn man, was Sie sagen, tatsächlich auch die Männlichkeit in den Fokus rückt. Und zwar gesellschaftlich als die Männlichkeit als gesellschaftliches Problem. Also nicht die Männer als gesellschaftliches Problem, sondern Männlichkeit. Und dadurch auch bei wem liegt eigentlich gerade der Ball? Ja. Und da kann man ja schon sagen, bei allen, aber ich würde eben nicht sagen, vor allem bei den Frauen.
Nee, würde ich auch nicht sagen. Das würde ich auch nicht sagen. Aber die Männlichkeit ist ein Problem. Also das weiß ich eben nicht, ob das in dieser Pauschalität wirklich stimmt. Also dass es bestimmte Eigenschaften, bestimmte Ausprägungen gibt. Ja, natürlich. Ja. Und es gibt Gewalt von Männern gegen Frauen. Es gibt Männer, die immer noch ihre Frauen als Eigentum betrachten, was schrecklich ist, was zu Morden führt. Das ist alles grauenvoll. Und da sind wir hier, glaube ich, auf der Bühne sehr einig, dass das aufhören muss. Ja. Aber es gibt natürlich männlich zugeschriebene Eigenschaften, zum Beispiel sowas wie Abgrenzungsvermögen. Ja. Das braucht man, um autonom zu sein. Also zu sagen, das mache ich jetzt hier nicht mit, ja, oder einfach auch, nee, das sehe ich einfach komplett anders als du. Also es gibt ein Buch von der Sophia Fritz, das heißt Toxische Weiblichkeit, das ist ganz neu rausgekommen, jetzt vor ein paar Monaten, und die beschreibt zum Beispiel, dass es Frauen viel, viel schwerer fällt, also dieses, auch unter Freundinnen übrigens, zu sagen, nee, das ist einfach, das sehe ich total anders als du. Du irrst da. Sondern man hat so immer das Gefühl, man muss so die andere so bestätigen und so empathisch sein und immer. Und das ist, also da sagt sie, das ist toxisch, ja. Und das, ich weiß nicht, ob ich diesen Begriff verwenden würde. Ich finde den immer auch so ein bisschen sehr essentialisierend oder schwierig, genauso auf der männlichen Seite. Aber eben, es gibt auch auf der weiblichen Seite großen Bedarf, sich hier und da vielleicht ein bisschen stärker in Richtung Mann zu orientieren, um eben so etwas wie Autonomie, was Frauen immer abgesprochen wurde, und zwar, da würde ich sagen, systematisch abgesprochen wurde, um sich das wirklich auch zu erobern. Und das ist natürlich auch nicht nur angenehm. Also autonom zu sein ist nicht nur schön. Ja.
Das ist genau das, was ich meine. Also alle sind gefragt, aber Männer sind an der Macht, deswegen müssen wir da einen besonderen Blick drauf werfen. Alle sind gefragt, wenn es gelingt, diese Stereotypisierung, die Klischees zurückzubauen, sollen alle die Möglichkeit haben, das für sich zu wählen. Und dann gibt es vielleicht eine Frau, die solche Dinge, wie Sie sagen, Abgrenzungsfähigkeit oder Entschiedenheit viel stärker integrieren möchte. Das wird wahrscheinlich 2 Generationen dauern. Das kann man ja wahrscheinlich nicht anknipsen. Aber dass am Ende alle die Möglichkeit haben, auf der Basis dieser menschlichen Möglichkeiten sich selbst zu entfalten, das wäre meine Vision.
Was wäre für Sie anknipsen? Was könnte das möglich machen?
Bestimmte Generationen lang gelernte Eigenschaften kann man nicht einfach anknipsen.
Und wenn ich jetzt, in dem Fall.
Genau. Anknipsen, ausknipsen. Das ist, man kann nicht ein bestimmtes Verhalten, das ich mein Leben lang irgendwie eingeübt habe und das auch irgendwie eine Norm ist. Und leider muss ich den Begriff Zwänge nochmal bringen. Gruppenzwänge, also gerade unter Jungs sind Gruppenzwänge ein enorm stark ausgeprägte Verhaltensweise. Und da ist es schwer, einfach jetzt zu sagen, okay, ab jetzt widerspreche ich den fünf Jungs, wenn die mir mal wieder einen homophoben Spruch machen. Also das ist, glaube ich, das muss man, glaube ich, differenzieren.
Aber was können Sie dann raten, um die Kosten zu senken, wenn wir wieder beim Begriff Kosten bleiben?
Ja, ganz konkret. Also ich schlage vor, dass die Ämter, die auf diesen Daten sitzen, die übrigens alle von Männern geleitet werden, ja, die sitzen auf diesen Daten, dass die einmal im Jahr hingehen und ohne abzuwerten, sondern wertschätzend, lösungsorientiert diese Daten an die Öffentlichkeit bringen. Dass es wirklich Pressekonferenzen gibt von BKA, Kraftfahrt, Bundesamt, D-Statis. Weil erst wenn wir das wissen, das weiß ja, viele Leute wissen das ja gar nicht, und wir haben konkrete Daten, dann können wir auch in eine Debatte einsteigen und dann passieren die Dinge. Ich schlage vor, dass wir einen Gleichstellungsmonitor bekommen in Deutschland. Das heißt, all die Daten, die im Grunde genommen Ungleichheit in Statistiken, in Studiengängen, in Lebenserwartung, in Gesundheit, in Süchten, all die Daten, die sind ja da, aber die sind komplett zersprengt im Netz. Jeder muss sie sich mühsam zusammensuchen. Und da bin ich der Meinung, es sollte eine Basis geben, wo Forschung, Journalie, Autoren, Bürgerinnen, die Möglichkeit haben, auf einer niedrigschwelligen, schönen digitalen Basis diese Daten zu sehen, damit wir alle ein Gespür dafür haben. Und dann, glaube ich, gerät relativ schnell automatisch eine Debatte in Gang. Ich bin auch dafür, dass richtig viel Geld in die Hand genommen wird, die Stereotype abzubauen. Mache ganz viele Vorschläge im Buch, dass man bei Jugendämtern schon anfängt, die dann in den frühen Hilfen werden der Eltern sensibilisiert, das in Curricula aufnimmt, in den Kitas, in den Schulen, aber auch im Berufsleben auf ungesunde Stereotype aufmerksam macht. Aber da bin ich natürlich realistisch, das dauert 3-4 Generationen, bis sich da was verändert.
Frau Speck, Sie haben ja berichtet aus den Familien und wie sich quasi die Stereotype dann doch irgendwie auch weiter fortsetzen. Diese Maßnahmen, die Herr von Heesen da vorschlägt, ich könnte mir vorstellen, dass das an vielen Küchentischen da auch diskutiert wird, aber trotzdem dann die Umsetzung nicht stattfindet?
Ach, ob diese Maßnahmen an den Küchentischen diskutiert werden, das weiß ich nicht. Aber natürlich, es ist sozusagen, Sie spielen ja ganz unterschiedliche sozusagen gesellschaftliche Eingriffe, die passieren müssten. Bildungspolitik spielt da drin eine Schlüsselrolle und das würde ich natürlich genauso sehen. Bei diesen häuslichen Dynamiken spielen unterschiedliche Sachen eine Rolle. Klar ist, dass auch da eine Selbstaufklärung, auch eine kritische Auseinandersetzung mit den eigenen Paardynamiken, mit den eigenen auch Verhaltens-, Begehrensmustern und so stattfinden muss. Aber, da bin ich Soziologin, das reicht oft nicht, sondern es braucht eben auch einen institutionellen Rahmen. Es braucht sozusagen größere Prozesse, die nicht sozusagen bei dem individuellen Appell mach's mal anders stehen bleiben, obwohl das natürlich ganz klar ist, dass das erstrebenswert ist, sozusagen auf das eigene Handeln und die eigenen Muster kritisch zu gucken und was anderes zu experimentieren.
Frau Flaßpöhler, glauben Sie, Herr von Heesen hat gesagt, 3-4 Generationen, dass das ein Zeitraum ist, den wir da mindestens brauchen werden?
Das weiß ich nicht. Also ich würd lieber noch mal auf einen anderen Punkt noch mal zu sprechen kommen. Also Herr von Heesen, Sie beschreiben das doch immer wieder so, doch eher in dieser Dynamik, ne, die Männer sind an der Macht und die wollen auch an der Macht bleiben. Und das stimmt sicherlich in vielen Bereichen, aber eben auch wirklich nicht in allen. Und es gibt auch inzwischen Bereiche, und damit will ich nicht schönreden, was ansonsten alles noch problematisch ist, aber ich finde schon, dass man das sehen muss. Es gibt auch Bereiche, da haben Männer gerade ganz schlechte Karten. Und das, ja, allerdings. Und Sie wollen das vielleicht nicht sehen, aber das gibt es. Also zum Beispiel im Kulturbetrieb, in dem ich nun mal sehr stark unterwegs bin, ist das inzwischen so, dass einfach, wenn Sie ein Mann sind und Sie sind über 50 und Sie wollen zum Beispiel gerne, haben viele Veranstaltungen moderiert immer, Sie werden im Moment nicht allzu viel angefragt. Das sind eben im Moment vor allem Frauen. Und vielleicht ist das ja auch richtig so und gut so. Vielleicht muss das jetzt auch so sein. Damit will ich nur sagen, das ist ein verkürztes Bild, zu sagen, dass überall die Männer immer noch irgendwie am Hebel sitzen. Das stimmt so, glaube ich, nicht. Und noch einen anderen Punkt. Es gibt natürlich auch inzwischen viele Studien zu der Frage, warum rutschen Frauen nicht vor in die Führungspositionen in so vielen Bereichen. Und das ist eben, soweit ich das weiß, das wissen Sie sicherlich besser, Frau Speck, aber das ist auch komplexer. Das ist nicht nur, dass es da diese gläserne Decke gibt, durch die Frauen nicht durchkommen, sondern es gibt auch viele Frauen, und ich muss ehrlich sagen, ich kann die sogar gut verstehen, die wollen es einfach nicht. Die wollen nicht 90 Stunden in der Woche arbeiten und nicht mehr schlafen. Das wollen die nicht. Die wollen vielleicht eine ganz andere Arbeitswelt, ja, die gar nicht mehr so funktioniert. Also das meine ich nur. Es ist nicht immer nur irgendwie das patriarchale System, was Frauen an Möglichkeiten hindert, sondern vielleicht geht es noch um ganz, ganz viel grundsätzlichere Transformationen, die notwendig sind.
Ich meine, das ist ja ein sehr gutes Beispiel, wo Männer schaden ja nicht nur anderen, sondern auch sich selbst, zum Beispiel, indem sie 90 Stunden in der Woche arbeiten. Also das ist, da sieht man, wie vielschichtig das ist. Aber wenn wir in die Führungsriegen schauen, und da, also alles, was ich mir angeschaut habe, bin offen für, wenn wir in die Führungspositionen schauen, in allen Institutionen in Deutschland, in allen Unternehmen, im Forschungsbereich, an den Universitäten sind Männer in den Führungspositionen. Da wird es dann irgendwann grotesk. Und da ist es wirklich wahnsinnig schwer für Frauen, die sich für den Ingenieursberuf entscheiden, als Ingenieurin irgendwo an der Spitze anzukommen.
Bestimmt gibt es das, ja.
Man findet dort nur ein, zwei Frauen, die als Ingenieurin an der Spitze angekommen sind. Denn das ist enorm schwierig. Und darum geht es, um dieses, die am Ende die Regeln machen, die am Ende an der Spitze sind, sind einfach Männer. Und deswegen ist es so schwer, das zu durchbrechen.
Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass Sie trotzdem recht haben, natürlich, dass auch Männer diese Transformation zu spüren bekommen und einen Machtverlust in bestimmten Bereichen des Sozialen oder Positionen erleiden. Und dass die Rechten, Rechtsextremen, die Angebote der Resouveränisierung und Restaurierung von Männlichkeit auch eine Antwort darauf sind, auf solche Krisenerfahrungen. Und deshalb ist es wichtig, sich das anzugucken. Aber eins war mir trotzdem noch wichtig von dem Ball, der hier noch liegt, weil ich kurz erklären wollte, warum ich sage, Männlichkeit ist ein Problem. Das meinte ich ein bisschen damit. Ich glaube, es geht nicht um einen Feminismus, der sagt, wir werden alle wie Männer. Wir werden alle sozusagen, wir wollen alle die gleichen Handlungsmöglichkeiten haben, die gleichen Aufstiegsmöglichkeiten und so weiter, sondern es geht vielleicht um eine Gesellschaft, die nicht Männlichkeit als ideales Subjekt, ja, also als autonomes, unabhängiges, zielstrebig, karrieristisch, erfolgreich und so weiter. Das ist unser normativer Horizont, sondern es geht eigentlich um ein Aufbrechen auch dieser gesellschaftlichen Werte, die unsere Gesellschaft auf eine bestimmte Art und Weise strukturiert, die für uns alle schädlich ist.
Frau Flaßpüller wollte das mit den Generationen nicht beantworten. Vielleicht kann ich da nochmal die Soziologin fragen. 3 bis 4 Generationen, hat Herr von Heesen gesagt, würde das wohl dauern. Was glauben Sie?
Ach, wenn das stetig vorangehen würde, dann wäre das, glaube ich, ist das gut geschätzt. Also wenn das so wäre, ja. Also wenn wir uns die feministischen Kämpfe der zweiten Welle angucken, die dann besonders erfolgreich waren, was verschiedene Gründe hat, ist echt viel passiert. So. Aber so läuft es gerade nicht. Also es sieht gerade nicht so aus, als würde das einfach stetig vorangehen und in 3 Generationen ist der Drops gelutscht, also der Drops Patriarchat, das hatten Sie, glaube ich, zitiert oder Sie, ich weiß es nicht. Also
der Drops kommt aus Herrn von Heesens Buch.
Ah, ja, genau. Der Drops wird so schnell nicht gelutscht sein, das glaube ich nicht.
Der Drops wird also noch eine Weile brauchen, bis er gelutscht ist. Wir haben das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur diskutiert. Und zwar rund um die Frage, was uns eigentlich Männlichkeit kostet, was uns das Patriarchat kostet und was wir tun können, um die Kosten zu senken. Wir haben das getan mit der Soziologin Sarah Speck, mit der Philosophin Svenja Flaßpüller und mit dem Wirtschaftswissenschaftler Boris von Heesen. Wir danken der Volkswagen Stiftung und wir danken Ihnen allen hier, dass Sie dabei gewesen sind.